Ja, ich habe für heute eigentlich 2,5 Predigten gehabt, thematisch, wo ich gedacht habe, das wäre gut für uns und das wäre auch gut für uns und das wäre fast ganz gut für uns. Und dann letztendlich habe ich alles verworfen, was ich hatte, was ich vorbereitet hatte und habe mich spontan auch für den Palmsonntag entschieden. Eigentlich bin ich nicht so bin nicht so stark darin, an Tag gebunden, festorientiert zu feiern. Da gibt es andere, die sind stärker als ich. Aber heute möchte ich doch mich über den Palmsonntag, mit euch über den Palmsonntag reden. Und besonders aus einem einzigen Grund. Also ein Grund, der für mich persönlich sehr wichtig ist. Und das ist das, was mein Herz ehrlich gesagt bewegt hat, wo ich gedacht habe, ey, das möchte ich jetzt verändern, das möchte ich heute anpassen. Und heute haben wir übrigens, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen schon, als ob wir im Karfreitag drinne sind, so einen Gottesdienst gefeiert, auch liedermäßig und gedanklich. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich beim Sonntag für ein Tag? Ist es ein Freudentag? Müssen wir Lobpreislieder singen, also im Sinne von Feierstil? Oder ist es doch ganz richtig, wie wir es heute gesungen haben? Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, werden wir merken, das passt eigentlich ganz gut zu dem, wie wir es heute auch gesungen haben, wie wir uns an Jesus erinnert haben, dass wir auch so ein bisschen an sein Opfer gedacht haben. Das passt sehr gut zu dem Palmsonntag. Und warum mir auch diese Stelle auch gefällt, und ich werde auch weiter aus dem Text lesen, der Christian auch gehabt hat. Und ich habe gedacht, ich werde heute nicht so eine Predigt halten, wie ich das immer sonst mache, mit so ein paar Punkten, die wichtig sind oder so, sondern ich möchte einfach, dass wir den Text lesen, dass wir ihn auf uns einwirken lassen und dass wir ein bisschen mitgehen mit dem, was Jesus da erlebte. Denn es ist eine unglaublich gute Stelle, denn das ist eine Stelle, wo wir lesen können, was in Jesus vorgegangen ist. Wisst ihr was? Wir drehen es doch immer so oft um uns, ne? Wie es uns geht. Wir wollen Gottesdienst kommen, wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen Erfüllung des Heiligen Geistes haben und so weiter und so fort. Wir wollen Siege, wir wollen Wunder, wir wollen Zeichen haben. Aber hier können wir lesen, wie geht es eigentlich unserem lebendigen Gott, der in Menschenform auf dieser Erde war? Wie ging es einem Menschen? Wie gesagt, er ist Gott gewesen, aber er lebte als Mensch auf dieser Erde. Er musste einer von uns werden. Er war ein Mensch, der genauso Schwächen hatte wie wir auch. Er hatte Hunger, er musste schlafen, er musste auf Toilette und so weiter und so fort. Er war angreifbar, sogar dass der Feind zu ihm gekommen ist und ihn versucht hatte. Er war einer von uns. Gott wurde einer von uns. Er ist nicht im Himmel auf seinem Thron geblieben, sondern er wurde einer von uns. Und jetzt, wir wissen ja, was in 5 Tagen passieren wird. Jetzt haben wir einen Mensch, also Gott in Mensch, das heißt, er war nicht sündhaft wie wir, sondern er war vollkommen, das ist der Unterschied. Er war versuchbar, aber er konnte nicht sündigen. Das hat ihn so im großen Unterschied zwischen mir und ihm. Und eigentlich kann man Jesus sehr gut vergleichen mit einem wiedergeborenen Menschen. Nur, dass er nicht diese alte sündhafte Natur hat, wie ich sie habe, sondern er ist vollkommen. Das ist der Unterschied. Er musste vollkommen sein, sonst wäre er nicht würdig, unsere Sünden zu tragen. Das Lamm, das ausgewählt worden ist, musste vollkommen sein. Und wir werden gleich den Text so ein bisschen lesen und dann werde ich dann ein bisschen kommentieren und meine Gedanken da auch reinwerfen. Und wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, wir haben es hier mit einem Gott zu tun. Überlegt euch mal, wir wären in seinen Schuhen. Lasst mal uns in seine Situation hineinversetzen. Lasst uns einmal mit Gott mitfühlen, wie es ihm ergangen ist. Und er zieht jetzt als eigentlicher König in die Hauptstadt ein. Da, wo das Königtum ist, da, wo er hingehört, da, wo er König zu sein hat. Aber er weiß, dass wenn er dort hineingehen wird, er nicht der König sein wird, der er sein sollte, sondern er weiß jetzt schon im Voraus ganz genau, was ihn erwartet. Er weiß ganz genau, weil er auch prophetisch unterwegs ist und Offenbarungen von Gott bekommt, weiß er ganz genau, wie er leiden wird. Er sieht schon vielleicht indirekt die Schläge, den Missbrauch, die Beschämungen, die Kleiderabziehung, die Entblößung, die Schmähungen. Er sieht das alles. Er sieht das und weiß ganz genau, wenn ich da jetzt hineingehe, wird das auf mich zukommen. Und trotzdem, obwohl er das weiß, geht er da hinein. Weil er diesen Auftrag von Gott bekommen hat, weil er diesen Ruf von Gott bekommen hat. Sein Ruf war es nicht, einfach Wunder und Zeichen zu machen. Sein wahrer Ruf war es. Für diese Stunde bin ich gekommen, heißt es gleich, wenn wir es lesen, um für die Menschen zu sterben. Um für die Sünden der Menschen zu sterben. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn das mein Auftrag gewesen wäre, für die Sünden der Menschen zu sterben, und ich wüsste ganz genau, wie ich da leiden müsste. Ich wüsste, ich müsste in ein Gebiet hineingehen, wo ich einfach missbraucht werde und sterben werde. Wie bereitet man sich auf sowas vor überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich habe es gemacht als junger Mensch oft. Ich habe mir vorgestellt, eines Tages werde ich vielleicht auch ans Kreuz gehen für Jesus. Da ist man so ein bisschen radikaler und man denkt solche Sachen und so. Und dann malt man sich das so alles aus, was man dann sagt und wie man da am Kreuz hängt. Der Vater, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrscheinlich wäre es ganz anders. In meinem Fall. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Mental. Wie führt man diesen Auftrag durch, ohne abzuhauen? Als Mensch. Und das möchten wir heute auch ein bisschen lesen hier. Ich möchte hier, Christian hat schon bis Vers 18 gelesen, ich möchte Vers 19 lesen, dass wir Vers für Vers ein bisschen durchgehen und dann uns darüber unterhalten. Und wie wir schon am Anfang gehört haben, Jesus zog ein, es war eine Party, es war eine Party. Hosanna, der da kommt. Und die Dinge, die sie sagen, der da kommt, das waren die Parolen für den Messias. Das waren die Parolen für den David, das war für den Nachkommen David. Das waren die Parolen für den König, den wahren König. Sie haben diese Dinge geschrien, diese Parolen, die wir auch hören wollen aus dem Mund der Menschen. Wir wollen, dass die Menschen erkennen, wer Jesus ist, dass sie auch diese Parolen schreien, dass sie begeistert sind. Wenn wir einen Gottesdienst haben, was für einen Gottesdienst wollen wir haben? Dass wir alle aufstehen und Hosanna schreien voller Freude und unsere so eine gewisse Hingabe leisten, indem wir unsere Palmzweige und unsere Kleider hinlegen. Also wenn wir über einen Gottesdienst reden, dann reden wir über so eine Form von Gottesdienst eigentlich. Wenn wir über die Atmosphäre reden würden, was denkt ihr, was war das wohl für eine Atmosphäre, als Jesus da eingezogen ist? Wahrscheinlich eine Wahnsinnsatmosphäre. Wirklich, was ging denn bei den Jüngern noch im Kopf vor? Sie sehen, was plötzlich passiert. So viele Kämpfe gab es mit Jesus und plötzlich sehen sie, wie das Volk sich hingibt und es öffentlich deklariert, das ist der König. Die haben eine Siegesstimmung gehabt in dem Herzen. Die waren überzeugt, jetzt ist der Moment. Darauf haben wir hingearbeitet. Jetzt kommt der Moment, wo Israel befreit wird aus der römischen Herrschaft und wir ein ewiges Reich haben werden. Und da heißt sogar in Vers 19, kann man das gut sehen, ja, Vers 19 auf der rechten Seite hier oben, da heißt es, da sprachen die Pharisäer, das war eine Gruppe von Leuten, die Jesus regelmäßig verfolgt haben, weil sie auf ihn eifersüchtig waren, weil er mehr Jünger machte, weil er erfolgreicher war. Und dann heißt es hier, ihr seht, also sie sprachen zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Die Pharisäer geben auf, die Pharisäer sind besiegt, die haben eigentlich, das war's, wir haben alles versucht gegen den Typen, wir haben keine Chance. In Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf den Fest anzubeten. Die nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Heiden kommen nach Jerusalem, um eigentlich Gott anzubeten, bekehrte Heiden. Nicht Christen, nicht Juden eigentlich. Und die kommen dahin und sagen, wir möchten diesen Jesus sehen. Diesen Jesus, von dem wir gehört haben, dass er Tote auferwecken kann. Diesen Jesus, bei dem der Tod seine Macht verloren hat. Diesen Jesus, den alle als Messias deklarieren, den möchten wir sehen. Also Volk läuft hinterher, deklariert ihn zum König. Die Pharisäer geben auf. Und Heiden möchten zu Jesus kommen. Vers 22. Philippus kommt und sagt, es ist Andreas, und es kommt Andreas und Philippus und sagen, es ist Jesus. Und jetzt kommt eine Offenbarung über das Herz Jesu. Liebe Gemeinde, wenn ich in der Position wäre, als Jünger von Jesus, ich hätte mich vielleicht darüber sehr gefreut, über das, was da gerade passiert. Und man würde ja annehmen, dass Jesus sich jetzt auch freuen würde, weil das Volk ja komplett jetzt auf der Seite des Messias ist. Doch er sagt hier Dinge, die überhaupt gar nicht zu dem äußeren Bild passen. Und Jesus antwortete ihnen in Vers 23 und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Was sind das für Worte? Warum freut er sich nicht? Warum reagiert er so auf diese Art? Warum ist er so betrübt? Wisst ihr was? Und das ist genau das, was wir heute auch erleben. Wir haben heute in den Lobpreisliedern schon an den Tod Jesu gedacht, wie er für uns stirbt. Sogar schon an die Auferstehung gedacht, wie er den Tod besiegt. Und das ist das, was Jesus hatte. Jesus zog in diese Stadt ein und er hat seinen Auftrag klar und deutlich vor Augen. Jesus lebt auftragsorientiert. Er hat den Auftrag von dem Vater. Und weil er diesen Auftrag hat, ist er komplett auf diesen Auftrag fokussiert. Und er weiß ganz genau, was er zu tun hat. Sein Tun war es jetzt nicht, eine Party zu schmeißen, sondern sein Tun war es, seine Vision nicht zu verlieren. Und er sagt solche deprimierenden Worte, auf den ersten Blick deprimierenden Worte: Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Ein Weizenkorn, wenn du es auf der Hand hast und es hier liegen bleibt, wird es für immer allein bleiben. Es wird sich nicht multiplizieren. Es wird nicht seine eigene DNA oder DNS, wie man das auch sagt, vermehren, sondern es wird alleine bleiben. Und so wusste auch Jesus, wenn dieses Weizenkorn, welches er jetzt ist, wenn er nicht in die Erde fällt und stirbt, wird der Geist Gottes, dieses Leben aus Gott heraus, nicht auf die Menschen ausgegossen. Und er wird alleine bleiben. Mag sein, dass er Freunde haben wird, aber wenn seine Freunde nicht wiedergeboren sind und den Geist Gottes haben, dann ist Jesus nach wie vor allein. Und Jesus hat hier mit Einsamkeitsgedanken zu kämpfen. Er will nicht alleine sein. Er will nicht als Weizenkorn alleine sein, sondern er will viele in der Gemeinschaft haben. Ihr weißt, meine Oma sagte mir immer wieder, eines Tages werden wir uns droben, sie sagte so eine alte Sprache, droben werden wir uns, also im Himmel meinte sie damit, werden wir uns alle eines Tages treffen. Das hat mich als Kind immer begeistert und fasziniert. Wir werden nicht alleine sein, wir werden mit ihm sein. Und Jesus wusste ganz genau, was eine wahre Frucht ist und was keine wahre Frucht ist. Er wusste, dass ein Hype keine wahre Frucht ist. Sondern eine wahre Frucht ist es, wenn Jesus selber erst zuerst als Vorbild sein Leben hingibt, wenn er stirbt, wenn diese äußere Hülle zerbricht, wie bei einem Samen, und dann aus diesem Samen dieses Leben herauskommt. Das ist das, was Jesus sieht. Jesus vergisst nicht seinen Auftrag durch den Hype. Er bleibt fokussiert, er bleibt konzentriert. Und vielleicht mal an dieser Stelle eine Anwendung auf uns. Wie ist es bei uns eigentlich? Wo finden wir uns ja mehr wieder? Finden wir uns mehr wieder im Hype? Und suchen vielleicht solche Gemeinschaften oder solche Situationen und arbeiten darauf hin in der Gemeinde? Oder sind wir vielleicht wie Jesus, die sagen, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das alles passiert. Aber worauf wir wirklich warten? Wir warten, dass Menschen ihr Leben Gott hingeben. Dass Menschen wie ein Weizenkorn selber in die Erde hineinfallen und dann dieses Leben aus ihnen herauskommen kann. Vielleicht bist du ein Mensch, der das erlebt gerade, wie du an der äußeren Hülle festhältst. An deinem eigenen Leben fest, dass du dein eigenes Leben liebst und du gibst dir so viel Mühe, es zu erhalten. Und dann, wenn du in dein Inneres hineinschaust, merkst du, da drinnen gibt es gar kein Leben. Ey, du bemühst dich so sehr zu leben, dass du innerlich eigentlich tot bist. Du gibst dir so viel Mühe, Freude und Glück und Spaß zu haben in diesem Leben, aber innerlich stirbst du mit jedem Schritt. Je mehr du dich um diese äußere Hülle, dieses Weizenkorn kümmerst, umso mehr merkst du, dass du eigentlich innerlich tot bist. Und genauso auch hier sagt er zu seinen Jüngern, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Jesus ist hier trotz dem ganzen Hype komplett auf die wahre Frucht fokussiert. Und er erzieht den engsten Kreis seine wahren Jünger, erzieht ihn, wie sie in dieses Leben hineinkommen können. Er ermutigt sie, den gleichen Weg zu gehen. Wir wissen, keiner von ihnen hat es geschafft, diesen Weg zu gehen. Keiner. Als sie noch den Heiligen Geist nicht hatten. Nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, wissen wir aus Überlieferung, sind sie diesen Weg gegangen. Sie sind diesen Weg des Sterbens gegangen, sind den Weg des Lebens gegangen. Und wir haben sogar teilweise in der Bibel erlebt oder gesehen, wie sie gestorben sind, wie sie ihre Hoffnung verloren haben. Und man kann sogar eine Messlatte nehmen und man kann messen, derjenige, der den größten Tod gehabt hat, also ein innerliches Absterben, Petrus verleugnete Jesus, seinen geliebten Meister, zu dem er gesagt hat, mit dir werde ich ans Kreuz gehen. Und dann gucken wir in die Apostelgeschichte hinein und wir sehen, dass genau der, der so miserabel an seinem Leben festgehalten hat und so verloren hat, genauso wie ich es auch tue, dass dieser Petrus plötzlich umgekehrt genauso mächtig von Gott gebraucht worden ist. Wir schauen uns den Paulus an, der Paulus, der mit seiner innersten religiösen Überzeugung Gott bekämpft hat. Er dachte, er dient Gott und dann, als er dann schockierenderweise realisieren musste, ich diene nicht Gott, ich lebe gegen Gott, mit meinem ganzen Eifer, meiner ganzen religiösen Bemühung, mit meiner äußeren Hülle kämpfe ich sogar gegen Gott. Ich vernichte sogar seine Menschen auf dieser Erde. Als er das erkannte, gab es in Paulus einen Zerbruch. Und dann merken wir plötzlich, dass dieses Sterben, das der Paulus hier erlebte, dieses Absterben, diese Hoffnung verlieren in seine äußere Hülle, in diesen Weizenkern, diese Weizenhülle. Und dann Gott ihn nach dem Maß seines Sterbens mit dem Geist Gottes erfüllt. Und vielleicht für uns, die wir schon im Glauben sind, wisst ihr was? Es ist möglich, an Jesus zu glauben. Es ist möglich, dass wir kleine Tode erleben, kleines Absterben erleben. Aber ganz oft benutzen wir unseren Glauben. Und das ist, was ich auch in mir manchmal entdecke, auch in der Christenheit entdecke. Wir benutzen unseren Glauben, um diese äußere Hülle zu erhalten. Ich bete, Herr, segne das, segne dies, segne jenes und versuche eigentlich, diese äußere Hülle zu erhalten. Und wisst ihr was? Und dann, wenn ich ehrlich in mein Leben hineingucke, wenn ich in mein Gebetsleben hineingucke, in die Gemeinschaft mit Gott hineingucke, wenn ich ganz ehrlich und meine Hose runterlassen würde, würde ich bekennen, ich erlebe Gottes Gegenwart so selten. Ich erlebe Gottes Reden so selten. Ich erlebe Gottes Führung so selten. Ja, ich habe es mal erlebt, mal dort. Einmal gab es einen Moment des Sterbens. Aber dann habe ich es vergessen und habe mich angefangen, wieder um diese Weizenhülle zu kümmern. Und wisst ihr was? Gott wartet und er lädt uns hier ein zu einem Leben, das wirkt sehr deprimierend. Wer sein Leben hasst, wer sein Leben verliert. Und das ist das, was die Jünger auch nicht gesehen haben. Jetzt kommt Christian rein, der war schon am Sonntag, der war schon der Auferstehung. Ja. Es gibt dieses Leben. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, wird es kein neues Leben produzieren. Es ist unmöglich. Und wir versuchen oft, ganz oft auch, wenn es auch um Nachfolge geht, wir benutzen diese alte Weizenhülle und versuchen durch diese alte Weizenhülle Menschen zu lieben, Feinde zu lieben, Freude zu haben, Erfüllung zu haben. Und wir kommen an den Punkt des Frustes, wo es einfach nicht funktioniert. Und Gott wartet, bis wir sterben, bis wir innerlich endlich aufgeben und Gott komplett das Ruder überlassen. Wo ich meine ganzen Träume, meine ganzen Erfüllungen, all die Dinge, die ich im Leben selbst versucht habe zu erhalten, alle abgebe und sage, Gott, hier bin ich. Und sogar wenn du mich in den Tod führst, gehe ich mit dir mit. Denn solange ich dich und deine Gegenwart habe, reicht mir das aus. Ich habe jetzt über unsere Weltsituation gedacht, über Weltkrieg und was gerade so passiert. Und ich weiß genau, wie es euch geht. Es ist schon beängstigend, was da passiert. Ne? Wenn man die Nachrichten auch hört, wie das immer auch zunimmt und so. Dann habe ich plötzlich innerlich gedacht, weißt du was, Gott, eigentlich, solange ich deinen Frieden habe, solange ich deine Gegenwart habe in meinem Herzen, kann ich alles ertragen. Alles, was auf mich zukommt, kann ich ertragen. Aber durch Krisen durchzugehen, ohne die Gegenwart Gottes, ist das Schlimmste, was es geben kann. Weil dann trägst du die Krise komplett alleine, dann trägst du die Situation komplett alleine. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und Gott möchte dieses Leben aus uns herauskommen lassen, so wie es aus Jesus gemacht hat. Jesus musste sterben als Weizenkorn, damit dieses Leben durchkommt. Wenn mir jemand dient, so folge mir nach. Sogar eine Voraussetzung für den wahren Dienst ist es, ihm nachzufolgen. Sein Leben nicht zu lieben, sein Leben zu lassen. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir werden es in unseren Herzen spüren. Wir ehren den Vater, indem wir den Sohn ehren. Und was macht der Vater im Gegenzug? Er ehrt uns. Er besucht uns. Er segnet uns. Er greift ein, aber nicht so, wie wir es uns vorstellen, indem er die alte Weizenhülle segnet, sondern das Leben rauskommen lässt und es wirksam wird in anderen Menschen und auch in uns. Und hier drückt er als Mensch jetzt in Vers 27 seinen Seelenzustand aus. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Er sagt nicht, jetzt bin ich happy, wo so viele Leute für mich unterwegs sind, sondern er sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt. Jetzt bin ich traurig. Er schaut auf diese Mission, die er hat. Er bleibt treu dem Vater im Himmel gegenüber. Aber zur gleichen Zeit ist er komplett Mensch und seine Seele ist bestürzt. Und er leidet. Er leidet seelisch. Das seelische Leiden fängt hier an. Nicht erst da, wo er am Kreuz hängt, sondern hier schon eine Woche davor. Ich weiß nicht genau, wie viel davor, wo er an diesen Moment gedacht hat, durchlebt er etwas, was wir Menschen auch sehr gut kennen. Wir haben das bei banalen Dingen. Ich muss morgen eine Klassenarbeit schreiben und ich durchlebe das schon. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch und ich durchlebe das schon. Ich habe morgen vielleicht eine OP. Oder ich habe eine schlimme Sache durchzustehen. Und dann sagte er, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Darum bin ich aber in diese Stunde gekommen. Jesus lebt auftragsorientiert. Er folgt seinem Vater im Himmel. Seine Befriedigung ist es die, den Willen des Vaters zu tun. Und er sagte auch in einem Vers, sagte, meine Speise ist es, also das ist das, was mich satt macht, ist es, dass ich den Willen meines Vaters tue. Er erhält nicht mehr sein Leben, sondern er hat sein Leben komplett dem Vater anvertraut, als vollkommener Mensch. Und ermutigt uns auch, das von ihm zu lernen. Und ich habe gemerkt, dass bei einigen Menschen dieser Sterbeprozess sehr schnell gehen kann. Bei einigen Menschen dauert das sehr lange, man wehrt sich sehr lange. Erstens dieses Weizenkorn, ja, das ist so in der Hand, man will es werfen und stelle ich mal so ein kleines Weizenkorn mit Händen und Füßen. Und dann hält das sich so fest, will nicht runterfallen. Es will nicht fallen und dann schüttelst du es ab und dann fällt es in die Erde und dann kriegt es immer wieder aus der Erde heraus. Das ist mir zu dunkel und zu unangenehm dort. So geht es uns, ja? So bin ich auch. Aber wenn wir es aushalten, wenn wir dort vor Gott bleiben, passiert ein Wunder. Das Leben kommt durch uns hindurch. Das Leben Gottes wirkt in uns. Das Leben Gottes befreit uns. Und obwohl wir äußerlich nicht mehr das Leben, was wir davor gelebt haben, merken wir diese Fülle Gottes in uns. In Vers 28 sagte er, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, Gott antwortet sofort. Er sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus ist so, so hat er gelebt. Das war sein Lebensstil. Er hat nie an sich oder fast nie an sich selbst gedacht. Einmal hat er das zum Ausdruck gebracht, diesen Kampf. Aber generell seine Orientierung war es, den Namen des Vaters zu ehren. Er lebte nicht für sich selber, sondern er lebte auch in dieser Schwierigkeit. Ich will, dass dein Name geehrt wird. Vater, verherrliche Namen, er bittet gerade darum, dass Gott es tut. Und dann kommt sofort eine Stimme aus dem Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Jetzt denkt man so in erster Linie, Jesus hat ein bisschen Ermutigung gebraucht von Gottes Stimme. Aber Jesus hat nicht an seiner Identität in Gott gezweifelt, sondern die Stimme passierte wegen uns, den Dazustehenden. Meistens Vers 29, die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Und Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen ist es passiert. Um euretwillen ist es passiert. Aber ich dachte, es ist interessant, wir sehen, wie Gott wirkt hier und dann merken wir, wie Menschen Gottes Wirken ganz unterschiedliche wahrnehmen. Gott wirkt, deine geht aus dem Saal und hat nur ein Donnern gehört. Das war nur Krach hier. Der andere dagegen geht heraus und sagt, ja, das war schon nicht schlecht, da war schon irgendwas dabei. Aber beide haben falsch gehört in diesem Fall. Der eine haben die Stimme des Engels gehört, die andere haben ein Donnern gehört. Aber hier war es, ich habe, da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht. Das war die Stimme des Vaters. Aber sie kannten den Vater nicht. Sie konnten das nicht so einordnen. Jesus war in dieser Stadt nicht um seinetwillen, sondern er war in dieser Stadt, um den Vater zu ehren, aber auch um meinetwillen, deshalb war er in dieser Stadt. Um meinetwillen, um für mich am Kreuz danach zu sterben, um die Sünden, meine persönlichen Sünden auf sich zu laden, damit ich nicht gerichtet werde, damit ich im Weltgericht, wenn alle Menschen vor Gott stehen werden, damit ich keine Angst haben brauche, damit ich in die Gegenwart Gottes kommen kann, ohne mich zu fürchten. In dem Moment, wo es heißt in der Schrift, wo die ganze Welt und der Himmel vor ihm fliehen werden, ich nicht fliehen brauche, weil ich das Blut Jesu in meinem Leben habe, weil ich dieses Leben Gottes in mir habe. Jesus ist gekommen, mir diese starke Zuversicht zu geben, diese Errettung zu schenken. Ich werde jetzt hier noch den letzten Vers lesen, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das war letztendlich die Antwort von Aufwecken von Lazarus. Viele Wunder, die er getan hat, die sie erlebt haben, von denen sie gehört haben. Am Ende antworteten die Menschen, obwohl sie diesen Hype erlebt haben, obwohl sie Gott auf eine wunderbare Art und Weise erlebt haben, haben sich trotzdem entschieden, nicht zu glauben. Also die Volksmenge, ihm nicht zu glauben. Am Anfang Hosanna geschrien und am Ende doch gesagt, ich glaube ihm nicht. Deshalb Jesus sucht in dieser Zeit auch nach Menschen, die mit ihm mitgehen, bei denen sich Jesus auch mitteilen kann. Er will Menschen haben, wo er seine Gefühle auch ausdrücken kann. Deshalb möchte ich uns heute ermutigen auch, wenn wir jetzt in diese Osternzeit hineingehen, wenn wir an das denken, was Jesus für uns getan hat, lass uns doch auch die Frage stellen, ob wir auch bereit sind, mitzugehen, mitzuleiden, mit da zu sein, wo er ist, auch mitzusterben. Wir haben jetzt den Heiligen Geist, wir können das. Früher konnten wir es nicht. Wir haben jetzt den Heiligen Geist, wir können dieses Leben leben. Wir können das erleben, was Petrus erlebt hat, was Paulus erlebt haben oder was die anderen Jünger erlebt haben. Das waren jetzt nur zwei, die genannt worden sind. Und Vers 36 heißt es, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Heute hast du auch von diesem Licht gehört. Heute hast du von diesem Licht gehört, Jesus ist das Licht. Glaube an das Licht, damit dieses Licht in dein Leben hineinkommen kann. Damit dieses Licht, dieses Leben in dein Leben hineinkommen kann und dich verändern kann von innen heraus. Hör auf, an der äußeren Weizenhülle festzuhalten. Sterbe, gib dich selber auf und lade Jesus, lade Gott, lade das Licht in dein Leben ein. Damit es dich von innen heraus verändert. Amen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Kommen auf diese Erde. Wir danken dir für diese Kapitel, Herr. Ich bin ja so dankbar dafür, für diese Verse, dass wir fühlen und spüren können, wie es dir ging. Jesus, du hattest Angst. Jesus, du hast dich nicht beeinflussen lassen. Du warst auftragsorientiert, Herr. Du hast den Vater geehrt bis in den Tod hinein. Du bist nicht zur Linken noch zur Rechten gewichen. Du bist treu geblieben, aber nicht nur, um deinen Vater zu ehren, sondern auch, um mich zu erretten. Herr Jesus, Herr, und du hast auch Angst gehabt in dem ganzen Prozess. Herr, du hast gezagt, du hast innerliche Todesqualen durchlebt. Du bist nicht einfach lächelnd da ans Kreuz gegangen, sondern du hast gelitten, wie ich auch leiden würde. Nur du hast den Sieg bewahrt. Danke, dass du treu geblieben bist. Danke, dass du festgehalten hast an der Wahrheit. Danke, dass du dem himmlischen Vater gefolgt bist und dass du uns errettet hast. Danke, Jesus. Amen.